SRF 3.
Das internationale Hickhack um Waffenlieferungen an Syrien. Israel richtet warnende Worte an Russland. Nach dem WM-Triumph das nächste Powerplay.
Ich finde es lässig, dass wir wieder Innovation haben, etwas Neues haben im Eishockey, und das ist wichtig.
Die Schweiz bekommt nach fast 50 Jahren wieder einen Eishockey Cup. Und all-inclusive auf Chinesisch, der Club Med will im Reich der Mitte wieder zu gewinnen kommen. Die Kälte kommt schon wieder zurück, morgen erreichen die Temperaturen nur noch 11 bis 15 Grad. Im Studio sind Brigitte Kramer und Daniel Hubacher mit den Nachrichten.
Israel warnt Russland davor, dem syrischen Regime Luftabwehrraketen zu liefern. Solche Lieferungen an das syrische Regime würden nicht geduldet, sagte Israels Ministerpräsident. Kurz zuvor hatte Russlands Vizeaußenminister erklärt, man habe sich bereits vor Jahren mit Syrien über die Lieferung von modernen Luft-Boden-Luftraketen geeinigt. Die Waffen würden bestimmte erhitzte Gemüter davor abschrecken, sich in den syrischen Bürgerkrieg einzumischen. Nach israelischen Angaben wurden bisher noch keine russischen Abwehrsysteme nach Syrien geliefert. Die Schweiz darf weiterhin keine Waffen nach Syrien liefern, auch nach dem Entscheid der EU, das Waffenembargo gegen Syrien nicht zu verlängern. Denn in der Schweiz legen ein Gesetz und eine Verordnung fest, es darf kein Kriegsmaterial exportiert werden, wenn das Bestimmungsland in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Die Schweiz gehört zu den Ländern mit dem höchsten Lebensstandard in Europa. Dies zeigt ein Vergleich mit mehr als 30 Staaten, den das Bundesamt für Statistik veröffentlicht hat. Am unteren Ende der Rangliste sind Bulgarien, Ungarn und Rumänien. Dort ist fast jede vierte Person nicht in der Lage, mindestens jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit zu essen. In der Schweiz lebt jeder Achte in einem Haushalt, der Schwierigkeiten hat, für die notwendigsten Aufgaben auszukommen. In der EU ist es jeder Vierte. In Pakistan hat die Siegerin der Parlamentswahl nun doch die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Gemäß der Wahlkommission kommt die Muslimliga des früheren Premierministers Nawaz Sharif auf 186 der 342 Mandate. Dies, nachdem die Sitze vergeben wurden, die für die religiösen Minderheiten und für Frauen reserviert sind. Die pakistanische Nationalversammlung kommt diesen Samstag zur Eröffnungssitzung zusammen. Der Ukrainer Sergei Bubka will Präsident des Internationalen Olympischen Komitees IOC werden. Der ehemalige Stabhochspringer ist derzeit Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine. Damit sind jetzt 6 Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von Jacques Rocke, darunter der Schweizer Denis Oswald und Thomas Bach aus Deutschland. Die weiteren Kandidaten stammen aus Singapur, Puerto Rico und Taiwan. Die Wahl des neuen IOC-Präsidenten findet am 12. September statt. Die Bewerbungsfrist läuft am 6. Juni ab. Und hier die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 8.236 Punkten, plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.513 Punkten, plus 1,4%. Der Euro wird zu einem Franken 25,51 gehandelt und der Dollar zu 97 Rappen 47.
Info 3 Abend.
Was im Fußball klar dazugehört, gibt es im Schweizer Eishockey seit fast 50 Jahren nicht mehr. Einen Cup. Jenen Wettbewerb, in welchem es auch kleineren Mannschaften möglich ist, gegen die ganz Großen der Liga zu spielen und vielleicht sogar zu gewinnen. Nun aber erweckt der Schweizerische Eishockeyverband den Cup zu neuem Leben. Sportredaktorin Barbara Kolpi.
Der erste Cup-Final im Schweizer Eishockey seit fast 50 Jahren wird im Januar 2015 stattfinden. Der Weg in den Final beginnt im 16. Final, wo regionale Duelle von kleinen gegen große garantiert sind. So sieht es der Modus vor. Die Nationalliga A-Vereine und die 4 besten B-Vereine sind gesetzt und treffen auf die weiteren B-Vereine und die besten 10 Erstligamannschaften, regional aufgeteilt. Doch die Attraktivität eines Cup-Wettbewerbs besteht nicht in erster Linie in Derbys, sondern vor allem auch darin, dass die Kleinen den Großen ein Bein stellen können. Nur ist dies im Eishockey überhaupt möglich oder ist da das Leistungsgefälle nicht zu groß Uli Schwarz, Chef Leistungssport von Swiss Eishockey.
Ja, unmöglich ist nichts, aber das ist sicher eine der Gretchenfragen. Ich denke schon, die Stärkenverhältnisse liegen möglicherweise recht weit auseinander. Aber ich denke, nichtsdestotrotz ist es gerade für die kleineren Clubs sehr spannend, eben den Vergleich einmal zu haben. Es ist motivierend für die kleinen Clubs, die Stars einmal bei sich in der Region zu haben, im eigenen Stadion. Es gibt dem kleinen Club die Chance, mit seinen Nachwuchsspielern oder einfach rein für das PR und für das Image von seinem Verein etwas daraus zu machen. Und letztendlich ist ja genau das eines der Grundziele des Schweizer Cup, das Hockey in der ganzen Schweiz in die Regionen rauszubringen.
Der unterklassige Verein hat immer Heimrecht und darf die Einnahmen aus Ticketing und Catering behalten, ist aber auch für die Organisation der Partie zuständig. Über den finanziellen Aspekt wurde mit der Vermarktungsfirma Stillschweigen vereinbart. Marc Fuhrer, Präsident von Swiss Eishockey, sagt nur so viel.
Wenn wir nicht ein anständiges Preisgeld gehabt hätten, hätte der Club dem sicher nicht zugestimmt. Der gewinnt, aber auch der, der in Achtelfinale kommt oder so, nur, die verdienen doch einen rechten Batzen. Und das soll auch so sein, weil sie haben natürlich zusätzliche Aufwendungen.
Und aus sportlicher Sicht maximal 5 Partien mehr. Viele Detailfragen sind noch offen, wie beispielsweise, wie viele Ausländer eingesetzt werden dürfen oder ob Strafen auch Auswirkungen auf die Meisterschaft hätten und so weiter. Im Moment ist vor allem Vorfreude zu spüren.
Ich finde es lässig, dass wir wieder Innovation haben, etwas Neues haben im Eishockey, und das ist wichtig.
Sagt Swiss Eishockey-Präsident Marc Fuhrer. Vorerst ist die Austragung des Cups für 3 Saison garantiert. Die weitere Zukunft wird davon abhängen, ob sich dieser Wettbewerb auch tatsächlich etablieren kann im Schweizer Eishockey oder nicht.
Info 3 Abend.
Windräder, Solarzellen, neue Stauseen. Wenn die Schweiz die Atomkraftwerke abschalten will, braucht es Alternativen. Alles gut und recht, sagt jetzt der Heimatschutz. Aber die Energiewende dürfe auf keinen Fall auf Kosten der Landschaft und Baudenkmäler gehen. Doch genau das befürchten die Heimatschützer, denn ein entsprechender Vorstoß wird im Bundeshaus diskutiert. Wenn dieser durchkommt, würden Eingriffe in 160 Naturdenkmäler einfacher. Eines davon ist der Rheinfall. Codine Vinzenz war dort.
Hunderttausende von Litern schäumendes Wasser Sekunde für Sekunde. Der größte Wasserfall Europas gehört zu den größten Tourismusmagneten der Schweiz. Etwa 1,5 Millionen Leute besuchen den Rheinfall Jahr für Jahr. Was wohl die meisten Besucher nicht wissen, der Rheinfall war früher noch imposanter. Ein Stauwehr bei Rheinau flussabwärts führt seit den 50er Jahren dazu, dass das Wasser weniger tief fällt. Und ebenfalls seit Jahrzehnten wird dem Rheinfall direkt Wasser entzogen für ein Kraftwerk auf der rechten Flussseite. Die Heimatschützer aufgeschreckt haben jetzt neue Überlegungen, dem Rheinfall Wasser für ein weiteres Kraftwerk am linken Ufer zu entziehen. Angestellt hat die Überlegungen der Kanton Schaffhausen, nachdem er beschlossen hat, vom Atomstrom unabhängig zu werden. Hände weg, sagt der Geschäftsleiter des Heimatschutzes Adrian Schmid.
Hier eine Redimensionierung der Wassermenge zu befürchten und damit natürlich auch diese wunderbare Kraft, die der Wasserfall hier manifest macht, ist dann eingeschränkt und das ist inakzeptabel.
Heute kann die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission solche Projekte bei Naturdenkmälern wie dem Rheinfall faktisch verhindern. Ein FDP-Vorstoß aus dem Ständerat will den Einfluss dieser Kommission nun einschränken. Ihre Meinung soll nur noch eine Entscheidungshilfe sein. Auch Reto Dubach, der Schaffhauser Regierungsrat, der für die Wasserkraft zuständig ist, ist stolz auf den Rheinfall. Ein neues Kraftwerk dort, dass das heikel ist, wüssten alle, sagt mir der Regierungsrat in seinem Büro in Schaffhausen. Man müsste eine Lösung finden, die den Wasserfall nicht merklich verändern würde. Aber, sagt Dubach, für die Energiewende müsse man in alle Richtungen denken dürfen.
Wenn man von Beginn weg all diese Projekte, welche erneuerbare Energie erzeugen, verwirft, dann wird es uns niemals gelingen, aus der Kernenergie auszusteigen.
Darum begrüßt er den Vorstoß seiner FDP-Kollegen, den Einfluss der Bundesexperten für den Naturschutz zu beschneiden. Fast mehr als an den Rheinfall denkt der Schaffhauser Regierungsrat dabei an den Randen, den Hügelzug im Norden des Kantons. Auch diese Landschaft ist im Bundesinventar und erst kürzlich hat der Widerstand der Expertenkommission des Bundes dort den Neubau eines Aussichtsturms verhindert. Wie soll es da möglich sein, denkt man sich in Schaffhausen, dereinst Windräder auf den Randen zu stellen. Auch diese Windräder sind nämlich Bestandteil der Energiestrategie, die der nördlichste Schweizer Kanton ins Auge gefasst hat.
Info 3 Abend.
Alles inklusive, nicht nur Sonne, Sand oder Schnee. Das war lange das Erfolgsrezept des Club Med. Doch der französische Ferienanbieter, 1950 gegründet, scheint seine besten Jahre hinter sich zu haben. Die Eurokrise hat tiefe Spuren hinterlassen. Jetzt wollen Investoren aus Frankreich und China den Club Med übernehmen und ihn auch gleich chinesischer machen. Ob diese chinesische Medizin wirkt, Maren Peters berichtet.
Der Club Med hat ein Problem. Er bietet zwar allen Komfort, ist aber vergleichsweise teuer. Zu teuer finden viele krisengeplagte Europäer, die ihr Ferienglück, wenn überhaupt, zunehmend außerhalb des Clubs suchen. Konzernchef Henri Giscard d'Estaing sucht daher die Zukunft in China.
C'est pour se préparer à ce que le monde est en train de devenir et en profiter.
Die Welt verändere sich. Der Club Med müsse davon bestmöglich profitieren, sagte der Sohn des früheren französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing, Radio RTR. Es ist eine Flucht nach vorn, die der sehr französisch geprägte Club Med unter dem Druck der beiden Großinvestoren antritt. Und das sind der französische Versicherungskonzern AXA und ein chinesisches Konglomerat namens Fosun International. Beide halten knapp 10%. Zusammen wollen sie den All-Inclusive-Anbieter für rund 540 Millionen Euro übernehmen. Das Unternehmen bleibe aber französisch, betont Giscard d'Estaing.
Le Club Med reste français puisque la majorité du capital sera française.
Aber es wird trotzdem chinesischer. Das alte Management zeigt sich optimistisch.
Wir
haben eine gute Zeit erwischt, sagte Giscard d'Estaing. Der Club Med sei in China in der Pole Position, also in der ersten Reihe. Experten halten das nicht nur für reinen Zweckoptimismus. Simon Bosshardt, der als langjähriger China-Chef von Swiss Tourismus den Markt sehr gut kennt, sagt, die neue Ausrichtung mache durchaus Sinn.
Chinesen beginnen das Reisen erst richtig zu entdecken. Das hat es bis jetzt gar nicht richtig gegeben. Also bis vor kurzem hatten Chinesen nicht fest geregelte Ferien.
Erst neuerdings gäbe es fixe Ferienwochen, wie die erste Oktoberwoche oder das Frühlingsfest, sagt Bosshardt. Chinesen müssten das Ferien machen, auch das individuelle Ferien machen, also erst einmal lernen.
Der Staat greift auch lenkend ein, also in den Tourismus, mit neuen Tourismusgesetzen. Also da wird sehr, sehr viel gemacht und auch optimiert.
Denn der Staat hat den Tourismus als eines unter vielen Mitteln entdeckt, um die Binnennachfrage anzukurbeln. Mit chinesischer Hilfe könnte es dem Club Med also leichter fallen, sich einen Anteil an diesem wachsenden chinesischen Tourismusmarkt zu sichern.
Das war Info 3 am Abend. Uns gibt es auch online unter srf.ch/info3. Verantwortlich und am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.